Liebe Gemeinde und liebe Gäste, schön, dass wir wieder hier sind und dass solch ein schönes Wetter ist, wo wir nicht nur das Wort Gottes hören, sondern auch die Natur mal genießen können und die Wärme des Frühlings. Mein Thema ist heute heilsames Denken. Das war auch das Thema in der Oktoberausgabe von Adventisten heute letztes Jahr. Und es hat mich sehr angesprochen. Ich sah an eurem, ja, so schwarzes Brett jedenfalls, da sah ich unter, was man möchte, wohlwollend denken. Und da dachte ich, na ja, das ist ein schönes Thema, was ich denn heute euch zu sagen habe. Zunächst möchte ich über eine Gestalt des Alten Testaments sprechen, um zu zeigen, was zerstörerisches Denken anrichten kann und dann darüber nachdenken, welche Möglichkeiten es gibt, zu einem reifen und gesunden Denken zu kommen. Der erste König Israels war Saul. Seine Geschichte ist eine Achterbahn praktisch von Höhen und Tiefen. Sie handelt von Prophetie, Freundschaft und Verrat, militärischer Kühnheit, Eifersucht, Ehrgeiz und Machtstreben, Poesie ebenfalls. Wenn man diese Geschichte in 1. Samuel 12 bis 31 liest, bleibt man einfach erschüttert zurück. Sie hat auch Maler und Dichter beflügelt, zum Beispiel Rembrandt, Holbein, Byron, D.H. Lawrence, Händel und Rilke. Die Bibel beschreibt ihn zunächst als jung, gut aussehend, groß gewachsen und gutherzig. Sein fürstliches Auftreten und seine Erscheinung stimmen durchaus mit den Vorstellungen der Israeliten von einem König, von königlicher Würde überein. Dazu kommt noch seine militärische Befähigung und Tapferkeit, das auch bei anderen Völkern durchaus Ansehen erreichen kann. Er wird von Gott erwählt und meint zunächst, dass er ja diese Ehre gar nicht verdient habe. Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes und mit der Hilfe Samuels wird er zum Führer Israels. Mit einer Gruppe wandernder Propheten kommt der Heilige Geist über ihn. Singend und tanzend nimmt er an ihren ekstatischen Gottesdienst teil. Und so offenbart ihm Gott die Quelle seiner Kraft. Solange er der Führung des Heiligen Geistes vertraut, kann er seine eigene Schwäche und auch die Notwendigkeit des göttlichen Beistands durchaus erkennen und Gott schenkt ihm Erfolge. Er nützt seine Stellung zunächst, um die Sicherheit des Landes zu festigen und nach dem Sieg über die Ammoniter gibt er durchaus Gott die Ehre. Im zweiten Regierungsjahr machen die Israeliten den Versuch, die Philister zu unterwerfen. Und Samuel, das Sprachrohr Gottes, hat Saul genau unterrichtet, wie er sich verhalten soll. Er soll 7 Tage in Gilgal auf ihn warten, bis er komme und Brand- und Dankopfer zu opfern und Gottes Hilfe zu erbitten und ihm weitere Instruktionen zu geben. Die Ankunft von Samuel verzögert sich aber. Und unruhig über diese Verzögerung kann Saul seine Erregung gar nicht mehr bewältigen und ruft alle zum Gottesdienst zusammen, um selbst den zu gestalten und auch zu opfern, was nur Samuel als dem Gottgeweihten ja zusteht. Er ist von seiner Tat eigentlich so überzeugt, dass er denkt, Lob verdient zu haben. Aber Samuel tadelt ihn, weil er Gottes Gebot nicht gehorcht hat. Und er sagt ihm auch, dass sein Königtum nicht bestehen werde. Er ist nicht reuevoll. Und es hat gezeigt, dass sein eigener Wille und nicht der Wille Gottes für ihn maßgeblich ist. Er sucht dann seinen fehlenden Gehorsam durch den Eifer in äußeren Formen wieder wettzumachen. Stolz und Anmaßung führen ihn zu seltsamen Urteilen, auch seinem Sohn Jonathan gegenüber. Sein Verhalten überzeugt das Volk, dass ihm Macht und Ehre viel wichtiger sind als Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Er bleibt in all seinem Tun ein lebendiger Widerspruch. Einerseits braucht er Samuel als Verbindung zu Gott. Er fühlt sich sowieso ohne ihn sehr unsicher. Und andererseits ärgert ihn seine Autorität. Widersprüchlich ist auch seine Beziehung zu David, seinem Lieblingssänger, seiner Tochter Michael und seinem Sohn Jonathan und natürlich Gott gegenüber. In der Mitte des 10. Jahrhunderts wird Israel von seinen Nachbarn unterdrückt und belagert und ist in seinen Stämmen gespalten. Saul muss Krieg führen und findet keinen Frieden, ohne einen endgültigen Sieg zu erringen. Er wird niedergeschlagen, reizbar, traurig und misstrauisch und er vermutet Verschwörungen in seiner nächsten Umgebung. Daher auch seine Wutanfälle und Depressionen. In diesem Zustand lässt er sich von merkwürdigen Zwängen leiten und lässt die Priester in der Stadt Nob alle hinrichten und entzieht damit den Gibeonitern ihre Lebensgrundlage. Außerdem ist David jemand, der er selbst gern sein möchte. Mutig und gut aussehend, vom Gott als nächsten König berufen, dabei gutherzig, intelligent und mit poetischen und musikalischen Fähigkeiten ausgestattet, aber loyal Saul gegenüber. Als David und Saul von einer erfolgreichen Philisterschlacht zurückkommen, huldigt ihnen das Volk. Und die Frauen singen, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Ja, das hört sich sehr merkwürdig an für unsere Ohren, aber es ist wirklich das Denken der damaligen Zeit gewesen. Es ist eine Huldigung gewesen. Da ergreift Eifersucht das Herz des Königs auf Davids Erfolge. Ein anderer Charakterfehler ist sein Verlangen nach Beifall, was sein ganzes Handeln und Denken beeinflusst. Die Volksgunst ist ihm wichtiger als Recht und Gerechtigkeit. Er bekommt Wutanfälle und in seiner Tobsucht verfällt er der Verzweiflung und der Selbstverachtung. Die Stimme und das Harfenspiel Davids können die Schatten seiner Seele schon zerstreuen und die Musik mindert auch seine Angst. Aber sein verzerrtes Denken wird nicht wirklich korrigiert. David, der hilfsbereit, freundlich und ihm ergeben ist, ist für ihn ein Rätsel. Und er kann seine Selbstlosigkeit und Ergebenheit überhaupt nicht glauben. Er sieht nicht, dass David ihn wirklich liebt, arglos ist und für ihn und seinen Namen kämpft. Ja, bei zwei Gelegenheiten verschont er auch das Leben des Saul, weil er ein Gottgeweihter ist, obwohl der ihm nach dem Leben trachtet. Saul, von Davids Großmut durchaus erfasst, bereut und beschämt ist er über die Tatsache, dass ihm David Gutes erwiesen hat und er bereut sein eigenes Verhalten. Aber diese Gefühlsaufwallung dauert nicht lange an. Seine Eifersucht auf David ergreift ihn wieder und er wird zu einem Getriebenen voller Zorn, Angst und dem ganz dollen Wunsch, David zu töten. Sauls Ungehorsam ändert sein Verhältnis zu Gott. Und in seinen Gebeten wird er fordern. Er möchte, dass Gott ihm so antwortet, wie er es will. Wie kann er auch seine Sünden erkennen, wenn er nicht mehr auf den Geist Gottes hört? Er fühlt sich hilflos und allein, weil Gott ihm nicht mehr antwortet und Samuel schon gestorben ist. Er muss einen Sieg über die Philister erreichen. Soll er in die Schlacht ziehen? Wen soll er fragen? Er weiß, dass Gott Geisterbeschwörung nicht möchte. Aber jetzt nimmt er in dieser Situation Zuflucht zu einer Hexe. Eine der letzten, die er übrig gelassen hatte, denn die anderen hatte er alle umbringen lassen. die soll ihm die Verbindung zu dem gestorbenen Samuel wiederherstellen. Dieses Unterfangen führt ihn noch weiter von der Quelle seines Heils weg. Er bekommt aus dem Totenreich nur zornige Worte und Vorwürfe. Der angebliche Samuel, es ist nicht Gottes heiliger Prophet, sagt ihm die Niederlage gegen die Philister voraus und das Ende seines Königtums, und er sagt ihm auch, dass er verloren sei. Eine Lüge, die aber Saul jeglichen Mut nimmt und ihn seine Sache ganz verloren erscheinen lässt. Seine Selbstzerstörung treibt weiter auf einen Höhepunkt zu. Niedergedrückt von Verzweiflung kann er seinem Heer ja unmöglich Mut einflößen und die Israeliten auf Gott, den Helfer, hinweisen. Er geht in die Schlacht, in dem Bewusstsein, dass alles verloren ist. In der Ebene von Sunem und auf dem Gebirge Gilboa treffen die Heere der Philister mit denen der Israeliten aufeinander. Die Israeliten werden geschlagen und bleiben erschlagen auf dem Gebirge Gilboa zurück. Drei tapfere Söhne Sauls sterben an seiner Seite und er selbst, verwundet, kann weder fliehen noch kämpfen. Verzweifelt stürzt er sich in sein eigenes Schwert und wird so zu einem Henker und Opfer zugleich. Welch ein dramatisches Ende. Wie konnte es dazu kommen? Saul hatte sich von Gott und seinem Geist abgewendet, da er selbst seine Gefühle weder erkennen noch verstehen konnte, konnte er auch die Gefühle der anderen nicht verstehen. Er verstand Samuel nicht, der darunter litt, dass er nicht immer die Botschaft von Gott ihm übermitteln konnte. Er verstand David nicht, der zwar seinen Platz einnehmen sollte, aber ihn aber liebte. Er verstand seine Kinder nicht, die aus Liebe zu ihm Unwiderrufliches zu verhindern suchten. Er hatte keine ehrliche Selbstwahrnehmung und damit war er unfähig zur Empathie. Außerdem waren seine Gefühle wie Zorn, Angst und Neid so stark, dass er die Signale der anderen Menschen von Emotionen überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Menschen, die nicht gut Emotionen erkennen und deuten können, fühlen sich ständig frustriert. Sie verstehen nicht, was vor sich geht und denken, dass sie keinen Einfluss darauf haben, wie andere sie behandeln. Sie fühlen sich ohnmächtig, apathisch und deprimiert. So war Saul sein eigener Feind. E.G. White beschreibt ihn in Patriarchen und Propheten. Bei allen äußeren Reizen fehlte es Saul an jenen inneren Werten, die wahre Klugheit ausmachen. Er hatte in jungen Jahren nicht gelernt, unbesonnene heftige Gefühlsausbrüche zu bezähmen und Gottes erneuernde Kraft zu erfahren. Ende des Zitats. Als Saul auf seinem Thron berufen wurde, war er durchaus willig, Lehre anzunehmen. Der Heilige Geist wurde ihm zum Führer und Helfer. Aber Saul wurde anmaßend in seinem hohen Stand und war Gott gegenüber ungehorsam. Er verlor seine Abhängigkeit von Gott aus den Augen und entfernte sich immer mehr von ihm. Stolz und das Streben nach Größe, die sogenannte Magnifikation, führten schließlich zu seiner emotionalen Erkrankung. Können wir denn aus dieser Person des Alten Testaments irgendetwas lernen? Was sind überhaupt heilsame Gedanken und wie wirken sie sich aus? Gott sagt in Hesekiel, in Hesekiel 36, 26 zu seinem Volk und auch zu uns: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten. Gott will etwas mit uns und in uns tun. Und wie reagieren wir denn als vernunftbegabte und gläubige Menschen darauf? Wie können wir eine charakterliche Reife als Nachfolger Jesu erlangen? Sigmund Freud hat einmal zu seinem Schüler Erik Erikson gesagt, lieben und arbeiten, das sind die beiden Fähigkeiten, durch die sich vollständige Reife auszeichne. Dabei kommt der emotionalen Intelligenz eine große Bedeutung zu. Emotionen sind Beunruhigungen der Seele, ein Erregungszustand oder eine Leidenschaft. Die emotionale Seele handelt augenblicklich, ohne abzuwägen, und das schließt erstmal rationales Denken aus. Ihr Vorteil ist, dass sie durchaus eine Realität intuitiv, sozusagen aus dem Bauch heraus, erfassen kann und auch schnell Urteile fällen kann. Zum Beispiel, wem man vertrauen kann und wem nicht, oder wem es nicht so gut geht, wer Kummer hat. Der Nachteil ist, dass diese Eindrücke und auch Urteile falsch oder irreführend sein können. Es ist so wichtig, dass Gefühl und Verstand in eine Balance gebracht werden. Das beinhaltet emotionale Intelligenz. Daniel Goleman schreibt in seinem gleichlautenden Buch, was die emotionale Intelligenz so wichtig macht, ist der Zusammenhang zwischen Gefühl, Charakter und moralischen Instinkten. Wer seinen Impulsen ausgeliefert ist, wer keine Selbstbeherrschung kennt, leidet an einem moralischen Defizit. Die Fähigkeit, Impulse zu unterdrücken, ist die Grundlage von Wille und Charakter. Zitat Ende. Es sind ja gerade die Gebote, die uns auf diesen Weg führen wollen. Ein Wechselspiel zwischen Verstand und Gefühl ist notwendig, damit das emotionale Vermögen gelenkt werden kann. Und auch die Entscheidungen. Und die Kunst der Beziehungen besteht größtenteils darin, mit den eigenen Emotionen und denen der anderen umgehen zu können. Ohne eine gewisse Gefühlskontrolle können wir weder klar denken noch richtig arbeiten. Das Ziel ist Ausgeglichenheit, nicht Unterdrückung der Gefühle, denn jedes Gefühl hat ja ihren Wert und ihre Berechtigung. Aber wenn extreme Gefühle zu stark und zu intensiv werden und zu lange andauern, dann untergraben sie unsere Stabilität. Alle unkontrollierte Gefühle beeinträchtigen unseren Verstand, aber wir können es durchaus unseren Verstand und unsere Gefühle wieder auf Vordermann bringen. Hoffnungsvolle Menschen sind fähig, sich selbst zu motivieren und sind bemüht, Wege zu finden, um ihre Ziele zu erreichen. Wir können durchaus Selbstbewusstsein entwickeln und uns sagen, ich werde diese Herausforderung jetzt annehmen und sie mit Gottes Hilfe bewältigen. Jetzt etwas über unsere Gefühle. Die emotionale Begründung von Gefühlen ist, meine Gefühle sind wahr. Ich fühle Zorn und das beweist, dass jemand ganz gemein zu mir war. Oder aber, och, ich freue mich unbändig, ich bin ja so wichtig und auch großartig. Selbst Salomo musste erleben, wie seine Gefühle und eigene Wünsche zu einer Verzerrung seiner Gedanken führten. Und schließlich eine Leere in seinem Leben hinterließen. Er wollte seinem Herzen keine Freude versagen. Und am Ende seines Lebens, das ausgefüllt war mit Pracht und Herrlichkeit und vielen Frauen, betrachtete er sein Leben als Haschen nach Wind. Man hielt ihn für einen glücklichen Menschen, der sich nichts versagen musste. Aber die selbstsüchtige Befriedigung all seiner Wünsche führte nicht zum Glück. Es mag am Anfang ein Hochgefühl sein, wenn wir Wünsche erfüllt bekommen. Aber je öfter das geschieht, desto geringer wird das Hochgefühl. Und wir müssen wieder ganz außergewöhnliche Wünsche erfüllt bekommen, damit es sich wieder einstellt. Mindfulness, auch Achtsamkeit genannt, bedeutet, dass wir unsere Denkprozesse und unsere Gefühle wahrnehmen. Die Einsicht, es ist Zorn oder Angst, was ich empfinde, gibt mir Handlungsfreiheit. Ich kann meine Gefühle benennen und ich kann mich fragen, muss ich diesem Impuls jetzt nachgehen? Sind meine Gedanken überhaupt richtig? Ich kann meine Gedanken hinterfragen. Bleiben wir mal beim Zorn. Was facht ihn eigentlich an? Es sind Überzeugungen, die dem Zorn Nahrung geben. Jemand war gemein, verletzend, ungerecht oder ablehnend uns gegenüber. Wir können nun weiter darüber nachdenken und dem Zorn Nahrung geben. Dieses Erregungsniveau fördert die Illusion der Macht und auch Aggression. Und es kann durchaus erleichtern, aber es ist eine primitive Reaktion, die keine gedankliche Lösung und verstandesmäßige Lösung erfährt. Es gibt sogar eine Gewohnheit der Feindseligkeit, da sind diese Strukturen ganz fest in einem Menschen verankert. Wenn ich schroffe Urteile oder grobe Kritik höre, bin ich gekränkt. Aber ich kann mich auch von dieser Kränkung distanzieren. Ich kann auch Gott bitten, dass er diese verletzten Gefühle wegnimmt. Und ich kann mich auch fragen, was ist denn eigentlich die Botschaft? Was ist die eigentliche Botschaft, die der mir geben will? Ich kann auch, wenn es mir ein bisschen besser geht, bei diesem Prozess versuchen, die Dinge aus der Sicht des anderen zu sehen. Empathie ist Balsam für ein zorniges Gemüt. Paulus ermahnt die Gläubigen in Kolosser 3, Vers 8, den Zorn, Ärger, die Bosheit, Lästerung und die schandbaren Worte aus unserem Munde abzulegen. Ein anderes starkes Gefühl ist die Angst, die jeden von uns mal befällt. Wir haben Angst vor Bedrohungen, vor Gefahren, vor Zurückweisungen. Und wir befürchten, dass andere Menschen schlecht über uns denken. Wir versuchen nun mit Sorgen, mit diesen kommenden Bedrohungen umzugehen, mit Gefahren, die uns begegnen könnten. Statt aber Lösungen für unsere Probleme zu finden, denken wir weiterhin über die Gefahr nach, versenken uns in die Angst und hängen wiederholenden Gedankengängen nach. Sorgtheit mag die Angst ja zu einem gewissen Teil zu lindern, löst aber auch keine Probleme. Ich kann auch diese Gefühle in Frage stellen. Wird das überhaupt eintreffen, was ich da befürchte? Tritt das überhaupt ein? Gibt es da eine Alternative? Gibt es auch Schritte, die mich vielleicht erleichtern könnten? Bevor Josua die Aufgaben Moses nach dessen Tod übernehmen sollte, das war eine große Herausforderung, stärkte ihn Gott und sagte in Josua 1, Vers 9, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und Jesus sagt zu seinen Nachfolgern in Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt, die Angst überwunden, die Angst und die Welt. Es ist ein Trost. Jesus hat die Angst gekannt, er kennt sie und er hat sie und alle scheinbaren Niederlagen, Anfeindungen und furchtsamen Gefühle überwunden, weil er sich Gott auslieferte und ihm vertraute und weil er seinen Weg ging, den er als richtig erkannt hatte. Und Jesus möchte, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Er sagt praktisch zu uns, egal was kommt, in welche Situation du auch immer gerätst, ich bin bei dir und ich stärke dich. Und ich werde dir auch bei Niederlagen Einsichten und Hoffnung geben. Als Paulus und Silas in Philippi den Stadtrichtern vorgeführt wurden und geschlagen wurden und dann ins Gefängnis geworfen wurden, gaben sie sich nicht dem Gefühl der Verzweiflung hin, sondern beteten zu Gott und lobten ihn. Wie ist das denn möglich, in solch einem feuchten, ungemütlichen Verlies und in Eisen eingekettet, Gott zu loben? Es ist nur durch die Kraft der Einstellung und der Gedanken erklärbar, die ihnen der Heilige Geist verlieh. Auch Paulus mahnt die Gläubigen in Philipper 4, Vers 8. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein und liebenswert ist, eine Tugend oder ein Lob, darauf seid bedacht. Wenn also Paulus davon spricht, dass wir durch die Erlösung durch Jesus Christus geistlich gesinnten Menschen geworden sind, dann heißt das ja nichts anderes, als dass wir uns erinnern an das, was Gott uns gesagt hat, was Jesus uns gelehrt hat und auch gezeigt hat, und auch an seine Verheißungen erinnern. Das hilft uns, zu einem heilsamen Denken zu kommen, das uns charakterlich reif macht und uns das Leben gelingen lässt. Amen.
Liebe himmlische Vater, die Erfahrung des Glaubens, die man niemandem durch Belehrung ersparen kann, wird lebendig dort, wo wir uns an deiner Gnade genügen. Dass diese Gnade tatsächlich genügt zum Leben und dass nichts uns scheiden kann von deiner Liebe, auch nicht der eigene Tod. Wir sind voll des spirituellen Hungers nach Reinheit, nach Gerechtigkeit, nach Teilhabe an deinem Reich. Du teilst dich mit. Du bist, was du gibst. Liebe, Treue, Vertrauen, Gerechtigkeit, alles ist Gnade. Alles ist für uns da. So bitten wir dich, schenk uns ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist. Denn du bist der einzige Retter. Das gibt uns Hoffnung und Trost zugleich. Amen.